Willkommen zu Podcast Folge 19, gelassen in Führung gehen. Wie geht das? Mein heutiger Podcast-Talkgast und liebe Kollegin Magistra Hanne Rohrauer ist Coach und Trainerin sowie langjährige Resilienzexpertin und bietet transformatives Coaching an. In ihrer Arbeit mit Führungskräften und Teams widmet sie sich dem Thema Selbstfürsorge und wie man Ziele mit dem Zürcher Ressourcenmodell nachhaltig leichter umsetzt. In diesem Talk erfährst du mehr über die Bliss Station und was es damit auf sich hat. Wenn du wissen möchtest, was sogenannte Stapelkrisen, Microhabits und Healthy Mind Platter sind, bleib dran, abonniere, like und empfiehl diese Folge gerne weiter. Ja, es freut mich ganz besonders, dass du heute hier bist, liebe Hanne. Hallo.
Ja, hallo. Danke, liebe Birgit, für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir werden heute in der 19. Podcast-Folge mehr hören über Resilienz und Selbstfürsorge und weshalb sie wichtig ist. Und wir kennen uns ja von der gemeinsamen Zeit, vom Lösungsfokus und einem Beraternetzwerk. Und mich hat deine Expertise schon immer fasziniert und wir setzen uns beide auch so gerne ein für ein faires Bildungssystem. Und im vorigen Podcast habe ich die Microhabits angekündigt. Vielleicht erfahren wir da heute dazu mehr.
Ja, gerne.
Und wir gehen auch heute ein bisschen vielleicht ein auf das Zürcher Ressourcenmodell. Ich freue mich eben sehr, heute im Podcast-Talk mehr davon zu erfahren. Aber zuvor stell dich gerne mal den HörerInnen vor.
Ja, danke Birgit. Ich kann mich noch total gut erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, eben bei einer Tagung, wo es einfach auch um Austausch und Lernen voneinander geht. Und nach wie vor bin ich eben dem Thema Weiterentwicklung sehr verbunden und meine Schwerpunktthemen sind eben das Thema Resilienz, Selbstfürsorge und das auch richtig auf den Boden zu bringen. Da ist auch das Thema Microhabits oder Tiny Habits sehr hilfreich, um eben die ganzen Vorsätze, schlauen Dinge, die man sich immer vornimmt oder die man lernt, auch wirklich dann in den Alltag zu integrieren.
Ich bin auch schon gespannt, im Podcast-Talk mehr zu erfahren, wie es dir gelingt, diese Selbstfürsorge zu leben. Aber davor beschreib dich für die HörerInnen mal in drei Worten.
Ich würde mal sagen, dass ich jemand bin, der sehr offen ist, sich für unterschiedlichste Themen und Menschen, Hintergründe interessiert. Ich kann mir oft auch biografische Details sehr gut merken und weniger Zahlen, also so Offenheit vor allem Menschen gegenüber, aber auch Offenheit gegenüber Lerninhalten. Also ich bin wissbegierig, lernbereit und würde mich auch als jemand sehen, der humorvoll ist oder der zwischendurch gern Schaltkick ist und das finde ich für mich auch ganz ein wichtiger Aspekt, der für meine Selbstfürsorge und Resilienz nicht unwichtig ist, Dinge auch aus einer anderen Perspektive betrachten zu können und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, etc. etc.
Und als langjährige Freundin und liebe Kollegin kann ich diese Lernbereitschaft und diese Offenheit für neue Wissensinhalte auch nur bestätigen. Ich kenne dich auch als eine sehr, wie du schon gesagt hast, lernbereite, lernwillige Person und mich hat dein Wissen schon immer fasziniert. Wir haben auch schon einmal gemeinsam Urlaub gemacht und du kennst sehr viele Studien und ich war da sehr begeistert, wie viel Wissen du da mitbringst. Und jetzt würde mich interessieren, was machst du denn so besonders gerne?
Also gerne im Sinne von in meinem beruflichen Alltag. Ich unterrichte auch in einem Führungskräftelehrgang zu unterschiedlichen Themen. Und das wäre mal so ein Teil meiner Tätigkeit. Ein anderer Teil meiner Tätigkeit wäre Teamentwicklung oder auch Teamtrainings in Verbindung mit dem Thema Resilienz, um sich auch besser gegenseitig unterstützen zu können. Und dann findet meistens in einer Woche auch noch immer Zeit für Coachings. Das ist auch ein Setting, das mir sehr große Freude bereitet. Also diese 1:1 Coachings, wo es einfach auch noch mal tiefer geht.
Und dein Steckenpferd, das sind auch so die Führungskräfte, die du genannt hast. Mhm. Und auch, ich glaube, Teamentwicklung. Und ja, erzähl mal mehr von deiner Arbeit. Du machst eine nachhaltige und spannende Arbeit. Tauchen wir da noch mehr ein?
Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich bin schon lange im Trainings- und Coaching-Bereich tätig und arbeite da so in unterschiedlichen Settings, also sehr gerne auch mit Teams und aber auch gerne mit Einzelpersonen. Und das Thema, das sich eigentlich seit vielen Jahren durchzieht, ist das Thema Resilienz und Selbstfürsorge und generell, wie man sich den Alltag erleichtern kann. Das ist für mich gerade in so komplexen Situationen, herausfordernden Situationen, in denen wir uns befinden, ganz wichtig. Es gibt jetzt auch so dieses neue Wort der Stapelkrisen, das einfach beschreibt das Phänomen, das wir gerade erleben, dass nicht nur eine Situation uns fordert, sondern einfach mehrere Situationen oder Krisen zeitgleich stattfinden.
Du arbeitest ja auch sehr viel mit Führungskräften. Erzähl hier mehr davon.
Ja, also die Arbeit mit Führungskräften hat sich auch so in den letzten Jahren verstärkt. Auf der einen Seite eben eh durch unseren gemeinsamen Hintergrund, wo es darum geht, Nachwuchsführungskräfte auszubilden, zu fördern, während der Tätigkeit zu unterstützen und aber auch als Unterrichtende in einem Führungskräftelehrgang, der über ein Jahr geht und wo es dann einfach auch ein permanentes Arbeiten am Thema Führung gibt mit Coachinggruppen dazwischen. Und Führung beginnt halt auch beim Thema Selbstführung und da sind wir eigentlich eh schon wieder mittendrin. In unserer Selbstwirksamkeit, weil da bei uns selbst können wir natürlich am wirksamsten sein und auch anfangen und beginnen. Das hat eine ganz wichtige Auswirkung auf alles, was wir tun.
Du sprichst von den Wörtern anfangen und beginnen. Mhm. Wie bist du denn zu dem Thema Resilienz, Selbstfürsorge, zu Führungskräfteentwicklung gekommen?
Mhm. Zum Thema Resilienz bin ich eigentlich durch Kollegen von uns gekommen, die bei der Solution World Konferenz dabei waren und dann im Austausch berichtet haben, was sie Neues erfahren haben. Also das war 2007, haben die von dieser Konferenz berichtet und ich war dann so erfüllt von dem Thema, dass ich 2008 selbst mein erstes Resilienztraining gehalten habe und seitdem viele Trainings machen durfte und immer wieder auch neue Inhalte da integriere aus der positiven Psychologie, aus den Neurowissenschaften und was auch sonst hilfreich für dieses Thema ist. Und ansonsten natürlich auch, das ist ein Wachstumsthema. Ja? Das ist ein Thema, das mich persönlich interessiert und wo ich noch daran forsche und einfach mit meinen Kursteilnehmern, Teilnehmerinnen einfach immer wieder weiter dazu lerne.
Und du bist ja da wirklich eine wahre Expertin. Ich habe kürzlich einen Workshop zusammengestellt und habe einen Inhalt davon gebraucht, habe mich an dich gewandt und du hast mir in Blitzeseile, ich glaube in 5 Minuten, eine Top-Antwort zukommen lassen. Und ich habe auf deiner Website, glaube ich, auch gelesen oder in einem Artikel, glaube ich, gelesen, dass du dich mit den Micro-Habits auch auseinandersetzt. Vielleicht kannst du hier mehr dazu erzählen.
Ja, je nach Literatur wird das ein bisschen anders benannt. Also der Matthias Hammer nennt es Micro-Habits, James Clear nennt es Atomic Habits, dann gibt es auch den Begriff von Tiny Habits, von Falk heißt der Autor. Und es geht einfach darum, dass das, was wir halt an Wissen und Erkenntnissen ansammeln, auch wirklich umgesetzt werden will. Und da gibt es halt, das ist ganz eng verbunden mit dem Thema, wie lernen wir. Da gibt es einfach hilfreiche Ansätze, wie ich Dinge wirklich auf den Boden bringe. Und der eine Zugang wäre so über das Thema Microhabits, dass ich einfach Dinge möglichst in kleinen Schritten angehe. In der positiven Psychologie sagt man, leg die Latte so niedrig von dem, was du magst, ja, oder von dem, was du umsetzen magst, dass es leichter ist, über die Latte zu steigen, als darunter zu klettern, weil das ist nämlich das, was oft passiert. Und da gibt es einfach bestimmte Dinge, die hilfreich sind. Da gibt es den Begriff des Habit Stackings, dass wenn ich zum Beispiel eine hilfreiche Gewohnheit habe, die ich ohnehin tue, zum Beispiel bei der Morgenroutine das Zähneputzen, dann könnte ich auch eine neue Gewohnheit, sei es jetzt einen interessanten Artikel lesen oder Bewegung machen, könnte ich dann zum Beispiel an diese Gewohnheit anhängen. Oder auch das Prinzip, dass ich eine soziale Unterstützung mir hole dazu. Ja, Dinge einfach für sich greifbarer, einfacher zu machen, damit ich es leichter umsetze.
Das heißt, so ein bisschen auch in das anwendungsorientierte Lernen, und du hast es auch schon gesagt, die Dinge am Boden zu bringen. Und geht es nicht auch im Zürcher Ressourcenmodell darum, Dinge umzusetzen?
Ja, das hast du ganz richtig im Gedächtnis, liebe Birgit. Das ist richtig. Der Zugang ist ein bisschen anders. Ja. Bei den Microhabits, Tiny Habits würde ich eher so einen kognitiven Zugang wählen. Und das Schöne beim Zürcher Ressourcenmodell ist, dass man so wirklich die Emotionen mitnimmt. Ja. Weil es soll ja immer wieder Leute geben, die sich ganz sinnvolle Dinge vornehmen, die, wenn man jetzt so eine Smart-Zielformulierung machen würde, ja, etwas ist sinnvoll, ja, messbar, attraktiv, realistisch, terminisierbar, so sinnvoll wären. Ja. Und trotzdem gibt es einfach immer wieder Dinge, die man nicht umsetzt. Und da ist das Zürcher Ressourcenmodell sowas von hilfreich. Und weshalb das eben hilfreich ist, ist, weil die Emotionen mitgenommen werden. Und im Zürcher Ressourcenmodell wird das emotionales Erfahrungsgedächtnis genannt. Das ist für manche Menschen dann auch hilfreich zu erfahren, dass sie nicht willensschwach sind, ja, weil unsere Gefühlswelt, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, das springt einfach wahnsinnig schnell an. Ja. Selbst wenn wir uns zum Beispiel vornehmen, laufen zu gehen, und wir sind aber gerade auf der Couch, das Wetter ist nicht so toll, ja, dann ist einfach der Gefühlszustand bei uns, der dann vielleicht das Gefühl hat, wir haben keine Lust und so weiter, viel schneller in der Reaktion, in dem, was wir dann körperlich wahrnehmen, wie unser Verstand. Und das mal zu verstehen und dann auch geeignete Strategien zu entwickeln, wie ich das emotionale Erfahrungsgedächtnis gut integrieren kann, um Dinge, die mir am Herzen liegen, auch wirklich umzusetzen, das macht das Zürcher Ressourcenmodell wirklich möglich. Und die Workshops sind immer sehr freudvoll. Das ist einfach schön, da auch Menschen zu sehen, die sich daran wirklich erfreuen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich verwende es auch ganz viel im Einzelcoaching. Und das, was bei den meisten Menschen einfach so gut ankommt beim Zürcher Ressourcenmodell, ist, dass es wirklich nachhaltig wirkt. Wir arbeiten da wirklich immer aus einer Kombination zwischen Bauch und Hirn. Das ist so der Ansatz von mir.
Das finde ich extrem spannend, diese Gedanken und diese Zusammenhänge. Und was bedeutet jetzt für dich Soul Care? Wie lebst du dein Soul Care in deiner Tätigkeit oder im Alltag?
Ja, auf unterschiedliche Art und Weise, und manchmal mit fixen Routinen, dann manchmal wieder mit Free Flow. Was mir sehr gut liegt, ist einfach der Healthy Mind Platter, heißt es. Das ist so ein Ansatz von Dan Siegel, der das mit David Rock gemeinsam entwickelt hat. Ja. Und da ist man mal von Ernährungsempfehlungen ausgegangen, die es für Nordamerika gegeben hat. Und früher hat man irgendwie gesagt, okay, da gibt es so eine Ernährungspyramide und ich esse viel von dem, wenig von dem und ganz wenig von dem. Und da ist man dann drauf gekommen, das ist nicht so sinnvoll. Und in den USA ist man dann übergegangen, dass man bestimmte Farben nennt, die man essen soll. Ja, viel Grün etc. Und das Healthy Mind Platter funktioniert ähnlich. Also Healthy Mind Platter, so wie eine Platte, die es einfach gibt zum Essen und so weiter. Und da gibt es einfach unterschiedliche Elemente. Und für mich war es einfach hilfreich, wirklich auf all diese Elemente zu schauen und darauf zu achten, wie sehr haben denn diese Elemente jetzt auch Platz. Und das eine ist natürlich Schlaf, ja? Und ich bin jemand, der sehr anfällig drauf ist, wenn ich nicht so gut geschlafen habe, dann merkt das meine Umgebung meistens. Dann so Physical Time, das wäre auch wirklich so Zeit, wo man was tut, sei es jetzt Bewegung, Spazieren, Yoga, Tanzen, Schwimmen, Wandern, sehr gerne wandern. Dann gibt es eine Focus Time, das ist so mit Arbeit, wirkliche Konzentration, kreative Arbeit etc. Dann Connecting Time, das ist mir ganz wichtig, das Zwischenmenschliche, wo hat das Platz? Das kann in der Arbeit selber sein, indem ich mit interessanten Menschen zusammenarbeite oder mir zum Mittagessen was mit lieben Menschen und Kollegen ausmache. Und natürlich privat dann auch so Playtime, so Zeit für was ausprobieren, verspielt sein zu dürfen etc., kreativ sein zu können. Das kann auch alles Mögliche sein, ja? Von spielerisch irgendwie was auszuprobieren, Spaß zu haben. Und Downtime, das ist auch so richtig so diese Regenerationszeit, wo man entschleunigt, sich auch mal selbst beobachtet. Muss man denn alles so in dem Tempo machen, wie es gerade stattfindet? Und Time-In, das wäre so die Innenschau, ja, wo man einfach schaut, okay, Gefühlswahrnehmung, meditative Elemente, wo der Fokus einfach auf dem ist.
Wow, das klingt sehr spannend und das war jetzt eine, ich glaube, für die HörerInnen eine sehr inspirierende Beschreibung. Und ich glaube, jeder hat seine individuelle Platte schon vor sich visualisiert. Gibt es von dir ein bestes Erlebnis oder einen größten Erfolg so in deiner Tätigkeit im Hinblick auf Soulcare, Wohlbefinden, Selbstfürsorge? Möchtest du da ein Erlebnis, eine persönliche Geschichte mit den HörerInnen teilen?
Ja, also ich habe immer wieder unterschiedlichste Möglichkeiten auch ausprobiert. Und was mir aber wirklich in Erinnerung geblieben ist, ich reise ja sehr gerne und auch gerne in andere Kulturen, um auch wirklich mal so ganz andere Eindrücke aufzunehmen. Und für mich war es dann eben ganz spannend, so Erlebnisse zu haben, wie zum Beispiel in Indien, in Mumbai, wo es total laut ist, eine Reizüberflutung passiert, Dopaminausschüttungen passieren, ne, weil einfach so viele Eindrücke sind und wo aber für mich dann gleichzeitig die Notwendigkeit zur inneren Gelassenheit und Entspannung wirklich sichtbar werden oder geworden sind und das für mich dann einfach auch so interessante Momente waren, ne, dass da wirklich so viel an Reizüberflutung passiert und man trotzdem innerlich ruhig und gelassen sein kann. Und das hat mir dann einfach auch sehr geholfen, wie ich dann wieder in Österreich war und wenn zum Beispiel draußen Baulärm ist, ne, gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, da ist Baulärm und der stört mich, oder ich kann mir denken, im ganzen Leben passiert irgendwo Lärm.
Inwieweit ist Selbstfürsorge auch für Führungskräfte relevant?
Ja, das ist eine gute Frage, weil Führungskräfte sich ja gut auch um andere Menschen sorgen und um Themen und um Inhalte. Und ja, Selbstfürsorge, Selbstführung, das ist ja so das Thema. Also wenn wir bei uns selbst beginnen, haben wir natürlich auch die größte Wirksamkeit. Für mich ist Selbstfürsorge einfach ein wichtiger Teil der Selbstführung. Und um wirksam zu sein, ist es wichtig für Führungskräfte auch an ihrer eigenen Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Und Teammitglieder merken das, ob man gestresst ist oder gelassen ist. Ja, da passieren dann einfach automatisch Zuschreibungen. Und Führung passiert über Zuschreibungen von außen. Und da ist es auch wichtig zu schauen, ja, welche Zuschreibungen möchte ich denn gerne haben in meinem Team und wie kann ich das selbst auch steuern. Und um für so viele Menschen Themen, Inhalte sorgen zu können, ist es wirklich extrem wichtig für mich selbst sorgen zu lernen. Das ist so der Ansatz.
Ja, man merkt total deine Expertise, deine Erfahrung, dass du dich sehr intensiv auseinandergesetzt hast mit diversen Themen und diesen Erfahrungsschatz da heute zu teilen. Das war jetzt auch für mich eine Bereicherung. Und ich würde jetzt zum Abschluss noch so wissen, ob es eine So-Care-to-Go-Botschaft gibt, eine Kleinigkeit, die hilft, um gelassener im Alltag zu werden.
Das ist eine gute Frage. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Joseph Campbell hat eben geschrieben im Buch Power of Myth, dass es eben so wichtig ist, einen Raum, sowohl zeitlich wie auch örtlich, für uns zu haben, wo wir einfach so sein können, wie wir sind. Und man könnte das auch so eine Art Bliss Station nennen, ja, so einen Platz, wo wir Freude erleben. Und das ist auch ganz leicht zu schaffen. Es gibt in der positiven Psychologie auch das Prinzip der Mini-Urlaube, dass ich im Alltag mir auch schöne Sachen einbaue. Wenn ich zum Beispiel gerne Cappuccino trinke und mich mit netten Menschen unterhalte, und das passiert zum Beispiel, wenn ich im Office bin, dann ist es etwas, was dann auch aufgewertet wird. Ja? Also diese alltäglichen Momente. Ich muss nicht immer mehr von etwas machen, sondern das, was ich gerne tue, im Alltag noch mehr genießen, würde ich jetzt mal sagen. Und eben Zeit für nicht nur Zeit, sondern auch Raum oder Erinnerungsanker für schöne Momente einbauen.
Ja, und ein schöner Moment war jetzt diese Podcast-Aufnahme, und das wird auch für mich verankert sein und ich glaube auch für die HörerInnen. Wo findet man deine Arbeit? Wie kann man in Kontakt mit dir treten?
Ja, online kann man mich gut über meine Homepage erreichen. Dann gibt es ein LinkedIn-Profil und ein Instagram-Profil und gerne einfach auch anrufen. Und ich freue mich über jeden, dem das Thema interessiert. Wie gesagt, ich bin da auch noch am Forschen und freue mich auch über jeglichen Austausch dazu.
Vielleicht kannst du noch kurz den Namen deiner Website nennen?
Mein Name, also hannerohrauer.com, zusammengeschrieben.
Und wir werden die Kontaktdaten auch in den Shownotes verlinken. Und ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hier warst und uns in die Welt der Resilienz und der Selbstfürsorge diese Welt uns eröffnet hast. Es war ein Hörgenuss für mich. Vielen Dank, liebe Hanne. Und ja, ich freue mich, dass du mit deinem Wirken hier tätig bist und ja, der Welt ein bisschen mehr Selbstfürsorge auch zuteil werden lässt. Danke.
Ja, danke, liebe Birgit, für deine Zeit, dein Interesse, für das, was du in die Welt bringst. Und danke auch für die gute Bewirtung. Das können zwar die HörerInnen jetzt nicht sehen, aber die selbstgebackenen Kekse von der Birgit, erste Klasse.
Danke, dass du diese Podcast-Folge gehört hast und SoCare2Go abonnierst, likest, weiterempfiehlst und dir ein Stück SoCare2Go-Time gönnst. In meiner nächsten Podcast-Folge erfährst du Wissenswertes zum Zielmanagement und zur Eigenverantwortung. Dr. Caroli ist dazu mein nächster SoCare-Talk-Gast und spricht hier von seinen persönlichen Erfahrungen, Vielseitigkeit zu leben und warum Fort- und Weiterbildung nachhaltig einen Mehrwert schaffen. Danke für deine Zeit und Power Up Your Life!